HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Akiva Weingarten ist der wohl ungewöhnlichste Rabbiner Deutschlands. In der von ihm gegründeten jüdischen Kultusgemeinde in Dresden feiert er Schabbat. In einer alten Friedhofshalle, die Wände sind noch verziert mit christlicher Symbolik, kommt die kleine Gemeinde jeden Freitagabend zusammen. Rund 2 Dutzend Menschen sind es an diesem Abend. Akiva Weingarten leitet die Feier, festlich gekleidet in einem silberglänzenden Rabbinergewand. Vor sich auf dem Pult steht ein Laptop. Die Schabbatfeier wird im Livestream ins Netz übertragen. Die Gemeinde ist bunt gemischt, nicht nur vom Alter. Juden und Christinnen, Menschen aus Mexiko, den USA, Israel, der Ukraine und Deutschland. Und vor allem AussteigerInnen aus ultraorthodoxen Gemeinschaften.
Also wir haben versucht, hier eine Gemeinde zu haben, was jung ist, lebendig, offen, multikulturell und gerne im Austausch mit anderen sind.
Akiva Weingarten hat hier eine Art Auffangbecken geschaffen für Menschen, die nach dem Verlust der alten ultraorthodoxen Gemeinschaft drohen, in ein Loch zu fallen.
Leute, die eine Gemeinde suchen und wollen einfach ein Zuhause haben. Für Aussteiger ist Gemeinde sehr wichtig. Wir waren immer eine Gemeinschaft aufgewachsen und es war uns sehr wichtig. Und jetzt, wenn wir die Gemeinschaft verlassen haben, wohin gehen wir? Und das versuchen wir hier anzubieten.
Akiva Weingarten stammt, wie die meisten anderen der Dresdner Gemeinde, aus einer ultraorthodoxen Gemeinschaft. Der 37-Jährige ist bei den Satmaren aufgewachsen, eine chassidische Gemeinschaft, die Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Rabbi Joel Teitelbaum gegründet wurde. Benannt ist sie nach ihrem Entstehungsort Satmar, das damals zum Königreich Ungarn gehörte. Nach dem Holocaust haben die traditionalistischen Juden ihre Gemeinschaft in den USA wiedergegründet. Die Satmarer gehören zu den strenggläubigsten ultraorthodoxen Gruppen. Akiva Weingarten ist im Bundesstaat New York aufgewachsen, in einem Viertel, das sich vom Rest der Welt abschottet.
Wir wussten, dass wir anders sind, aber wir hatten keine Ahnung, dass wir so komisch sind. Das war unsere Normalität, das waren wir gewohnt.
Die Satmarer leben in einer Blase.
Ich habe ähnliche Ideen in Nordkorea gesehen. Zum Beispiel ihre Weltkarte sieht anders aus wie unsere Weltkarte. Dort ist Nordkorea im Zentrum. Und dort sind sie auch sicher, dass alle Nordkorea vernichten möchten. Und dass nur sie den richtigen Weg zu leben haben. Und diese Ähnlichkeiten habe ich auch bei uns gesehen. Das ist, wie in einer Blase zu leben.
Der eigentliche Ursprung des ultraorthodoxen Judentums liegt im Osteuropa des 18. und 19. Jahrhunderts. Verschiedene Bewegungen wandten sich damals gegen Reformbestrebungen des liberalen Judentums und propagierten eine Lebensweise, die sich eng an Tora und Talmud ausrichten sollte. Das zeigt sich auch in der Kleidung bis heute.
Kleidung ist ein wichtiger Identity-Marker innerhalb dieser Strömung.
Susanne Talabadon ist Professorin für Judaistik an der Universität Bamberg.
Sie zeigen den Stolz und die Intensität, mit der die Tradition gelebt wird, nach außen. Dresscodes symbolisieren Kontinuität zum mittelosteuropäischen Umfeld des 18. und 19. Jahrhunderts. Das sind vor allem Hutmoden und Kaftanmoden und Gamaschen, die für die polnische Oberschicht der damaligen Zeit typisch waren und die man in die Diaspora-Orte mitgenommen hat.
Zu religiösen Feiern tragen die Männer den Streimel, eine Samtkappe mit braunem Pelzrand und einen Kaftan. Auffallend sind vor allem die langen Schläfenlocken.
Da ist ein Gebot aus der Bibel die Grundlage, dass man das Haar nicht rundherum schneiden soll. Warum das in der Bibel verankert ist, weiß kein Mensch. Man realisiert das eben dadurch, dass man mit dem Abschneiden an den Schläfenlocken stoppt, dass also die Schläfenlocken und der Bart nicht rasiert wird.
Ganz anders bei den Frauen.
Wir haben ja in Europa in allen religiösen Strömungen den Brauch, dass die verheiratete Frau das Haar zu bedecken hat. Und diese Idee vom Haarbedecken wurde dann immer mehr auf die Spitze getrieben. In der jüdischen Tradition eben bis dahin, dass das Haar bei der Hochzeit in manchen Strömungen tatsächlich abgeschnitten oder sogar abrasiert wird und dann bedeckt. Eine sehr fragwürdige Interpretation, die sich auch aus der Bibel nicht herleiten lässt.
Bei der Gemeinschaft der Satmarer hat sich bis heute als Umgangssprache das Jiddische des osteuropäischen Judentums erhalten, das durch den Holocaust ansonsten fast ganz ausgerottet wurde.
Man möchte nicht das Hebräische für Alltagsdinge profanieren. Und außerdem ist es eine Art von Traditionalismus. Die größten Teile kommen aus Mittelosteuropa und konservieren nicht nur die Bräuche, die Lebensweise und die Kleidung, sondern konservieren eben auch die Sprache.
Bei uns ist nicht so heiß, bei uns ist geregnet.
Noch heute spricht Akiva Weingarten Jiddisch, wenn er mit seinem Vater telefoniert.
Okay, sage sind, Koltiv.
Die jeweiligen ultraorthodoxen Gemeinschaften grenzen sich nicht nur entschieden von Nichtjuden und liberalen Juden ab, sondern eigentlich von allen, die nicht ihren eigenen religiösen Deutungsmustern folgen. Der Blick auf die anderen kennt keine Selbstzweifel, sagt Akiva Weingarten. Die Argumentation der Traditionalisten lautet:
Eigentlich wissen alle nicht-religiöse Juden, dass sie der falsche Meinung sind. Die haben aber keine Kraft, gegen den Teufel zu kämpfen. Aber eigentlich wissen sie alle, dass wir die richtige haben.
Die ultraorthodoxen Gemeinschaften haben ihr eigenes Bildungssystem. In Israel wie in den USA. Akiva Weingarten beschreibt, wie sein Schultag als 15-Jähriger in der Yeshiva der jüdischen Talmud-Schule aussah.
Ich bin aufgestanden um 4 Uhr morgens, manchmal 5 Uhr morgens. Dann haben wir ein paar Stunden chassidische Ethik gelesen, gemeinsam mit einem Partner. Dann gingen wir in die Mikve, Ritualbad. Dann kam Morgengebet, 7.30 Uhr. Dann gab es Frühstück danach. Dann hatten wir 2 Stunden Vorlesung, dann Wiederholung von Vorlesung. Mittagspause, noch Unterricht, Halacha, Talmud, Wiederholung, nach Abendsessen nochmal Unterricht. Und das ging so bis 9.30 Uhr, 10 Uhr abends.
Die Yeshiva ist nur für Jungen. Schon mit 5 Jahren werden Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet. Höchstens eine Stunde pro Tag steht Nicht-Religiöses auf dem Stundenplan. Ein wenig Mathe, ein wenig Englisch.
Wir hatten fast keinen Kontakt mit, obwohl wir theoretisch in New York aufgewachsen sind, war es, als ob wir in ein osteuropäisches Städtel Mitte 19. Jahrhunderts waren und wir hatten überhaupt keinen Kontakt mit.
Der Horizont bleibt eng auf die eigene Community begrenzt, ohne Radio, Fernsehen, Zeitungen.
Aber wir haben kein Internet und auch die, die Internet haben, müssen eine besondere Art von gefilterte, koschere Internet haben, wo fast alles blockiert ist. Zum Beispiel haben meine Eltern Internet, aber ich kann meine Mutter keinen YouTube-Link schicken, weil sie das nicht öffnen kann.
David Lamberger stammt aus einer ultraorthodoxen Gemeinschaft in Jerusalem und gehört heute zu der Dresdner Gemeinde. Er berichtet, dass er mit 18 Jahren zum ersten Mal Fernsehen geschaut und auch heimlich einen Computer benutzt habe.
Das erste Mal mit Computer war ich zum Internetcafé. Ich habe nicht gewusst, wie benutzt man den Computer, aber ich habe versucht. Ich kann schreiben in Google und kann fragen alle Fragen.
Eine seiner ersten Fragen:
Ob die Welt ist flach oder eine Kugel?
Er war verwirrt. Wer hat nun recht? Der ultraorthodoxe Rabbiner oder Google?
Ich glaube, Google hat recht.
Shlomo Posner wuchs in der ultraorthodoxen Stadt Modi'in Elit auf. Der Ort liegt zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Mit 11 Jahren zog seine Familie dann nach Jerusalem in ein Viertel, in dem nicht mehr nur Ultraorthodoxe lebten. Dort lernte Shlomo eine andere Welt kennen.
Ich war isoliert, aber ich habe diese Isolation durchbrochen. Ich war einfach neugierig. Ich wurde zwar kontrolliert von der Schule und von meinen Eltern, aber ich habe dennoch Fußball gespielt und andere Sachen gemacht, über die meine Eltern nicht glücklich waren.
Die Kontakte nach außen führten zu Rissen in seinem bislang geschlossenen religiösen Weltbild, erzählt der 26-Jährige.
Es war ein langer Prozess, der mit 13 begann. In der Schule ging es nur um Religion. Und ich bin ein Mensch, der nicht nur auswendig lernen will. Ich liebe auch Kunst oder Spirituelles oder Handwerkliches und diskutiere gern darüber. Ich war kein guter Schüler, weil ich immer gezwungen wurde, etwas zu lernen, was ich nicht mochte. Und ich hatte keine anderen Optionen. Das hat mich deprimiert.
Doch die Zweifel wuchsen, vielleicht auch, weil seine ältere Schwester bereits ausgestiegen war.
Als ich schon 19 war, habe ich gemerkt, dass ich das alles nur noch mitmache, weil ich Angst vor der Hölle hatte und vor der Strafe Gottes. Mir wurde klar, ich muss meine Angst überwinden. Ich habe dann an Schabbat mein Handy benutzt und eine SMS verschickt, was strengstens verboten war. Aber nichts passierte. Kein Tsunami, keiner versuchte mich zu töten. Alles war wie am Tag zuvor. Dann habe ich begriffen, dass ich immer diese Angst hatte, von Gott bestraft zu werden. Es war diese ganze ultraorthodoxe Erziehung. Aber ich brauchte Zeit, bis ich diese Angst überwunden habe. Heute weiß ich, ich muss diese ganzen Regeln und Gesetze nicht erfüllen.
So wie Shlomo Posner betrachtet auch Akiva Weingarten heute die ultraorthodoxe Welt mit ganz anderen Augen.
Man fühlt sich verlogen. Einfache Sachen von der Geschichte oder Archäologie. Was bedeutet Big Bang Theory? Uns wurde eine sehr andere Geschichte erzählt.
Auch Shifra Feigen wuchs in einer ultraorthodoxen Gemeinde in Jerusalem auf. Seit einem Jahr ist die 26-Jährige in Deutschland in Dresden.
Ich denke, zum Teil war es so, dass ich nach meiner eigenen Freiheit gesucht habe und nach meiner eigenen Stimme, weil Frauen keinen Platz haben, um selbstbewusst sprechen zu können in dieser Gemeinschaft. Als ich aufwuchs, habe ich feststellen müssen, es gab keinen Platz. Man wird verpflichtet zum Familienleben innerhalb eines Patriarchats, sei es, dass es dein Ehemann ist oder der Rabbiner oder dein Vater. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und das konnte ich nicht als eine ultraorthodoxe Frau. Es gab dort keinen Platz für mich als eine Person, die frei sein will.
Shifra Feigen hat sich auch äußerlich von den Traditionalisten abgesetzt. Ihre dunkelblonden Haare sind mit Grünsträhnen durchsetzt. Wie eine angepasste Ultrafromme sieht sie nicht mehr aus. Sie wirkt eher wie eine selbstbewusste Punkerin.
Als Frau bist du verpflichtet, dich um den Haushalt zu kümmern, Kinder zu gebären und aufzuziehen. Und neben dieser traditionellen Rolle müssen die Frauen oft auch Geld verdienen, weil der Mann mit religiösen Studien beschäftigt ist. Viele Frauen haben also vielfache Verantwortungen. Das wollte ich nicht.
Shifra Feigen drohte eine arrangierte Ehe. Frauen werden oft schon mit 17, 18 Jahren verheiratet. Shifra war 20, als sie ausstieg.
In ultraorthodoxen Gemeinschaften ist es so, dass die Leute Heiratsanträge an die Eltern der Tochter schicken, um eine Ehe zu arrangieren. Als ich ausgestiegen bin, hatte ich bereits einige Anfragen, also ich stand schon unter Druck zu heiraten. Ich denke, wenn ich noch einige Monate geblieben wäre, hätte ich dem Druck nicht länger standhalten können.
Liebe gibt es überhaupt nicht. Liebe ist auch als Begriff nicht etwas, was Leute suchen, um zu heiraten.
Akiva Weingarten hat mit 20 geheiratet. Er zweifelte an der Perspektive der Partnerschaft mit der Auserwählten, doch die Rabbiner rieten ihm zur Hochzeit.
Die Frage ist in einer Ehe, was möchte ich von dieser Partnerschaft bekommen? Wenn unser Ziel ist, Kinder zu haben, ein religiöses Haus zu führen, und nur in diese Richtung reicht das auch, wenn die Frau kochen und putzen kann. Und so leben Tausende von Menschen in der ultraorthodoxen Welt.
In vielen ultraorthodoxen Gemeinschaften wird endogam geheiratet, also nur innerhalb der eigenen Gruppe. Als Shlomo Posner nach seinem Ausstieg eine Frau kennenlernte, war der Aufschrei in seiner Familie groß.
Meine Freundin ist keine Jüdin und mein Bruder rief mich an, um mir zu sagen, ich sei ein Verräter und Verräter müssten gekillt werden. Und er sagte, du bist nicht mehr mein Bruder.
Seit 2 Jahren hat Shlomo, der heute in Berlin lebt, keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder. Akiva Weingarten war mit 18 Jahren umgezogen von New York zu den Satmarern in Israel. Mit 20 wurde er verheiratet, mit 22 hatte er 2 Kinder. Er war Rabbiner der Satmarer Gemeinde in der ultraorthodoxen Hochburg Bnei Brak in der Nähe von Tel Aviv. Mit 28 entschloss er sich endgültig, die traditionalistische Gemeinschaft zu verlassen.
Ich habe mich 2 Jahre lang dazu vorbereitet, für eine Möglichkeit, dass ich niemals mehr mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen Kindern sprechen werde. Erst wenn ich dazu bereit war, erst dann bin ich ausgestiegen. Ich habe Freunde, denen sowas passiert ist, und die sind wirklich allein auf der Welt.
Für Akiva Weingarten führte der Schritt hinaus nicht in die absolute Einsamkeit.
Meine Eltern waren schockiert, die waren verzweifelt und sehr traurig. Aber glücklicherweise haben wir heute eine sehr gute Beziehung miteinander.
Nach seinem Ausstieg geht Akiva zunächst nach Berlin.
Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich irgendwo Geografisches finden möchte, was am weitesten ist, wo ich aufgewachsen bin, ist Deutschland am weitesten wegen der Geschichte.
Ein Vorteil für ihn, das Jiddische.
Weil ich gedacht habe, ich werde Deutsch schneller lernen können. Das hat aber bis heute mit der Grammatik nicht sehr geholfen. Aber ich könnte ziemlich am Anfang fast alles verstehen.
Und in Deutschland kann man zur Uni gehen, ohne sich hochverschulden zu müssen, wie in den USA. Es herrscht kein Krieg, wie oft in Israel. Die Lebenshaltungskosten sind relativ niedrig. Allerdings, dass er nach Deutschland gegangen ist, konnten seine Eltern nicht verstehen. Die Großmutter hatte Auschwitz überlebt, der Großvater das KZ Bergen-Belsen.
Holocaust war immer anwesend. Immer wenn man über Deutschland gesprochen hat, meinte man nur Nazis. Über Deutschland hat man nur im Kontext von Nazi-Deutschland gesprochen.
Wobei über den Holocaust selten gesprochen wurde. Dem Trauma des nationalsozialistischen Massenmordes stellten die Satmarer eine sehr spezielle Interpretation des Holocaust entgegen.
Das hat mein Vater gesagt. Der Holocaust war eine Strafe von Gott, weil Juden zu liberal waren. Und ohne Holocaust gäbe es heute kein Judentum. Das heißt, der Holocaust hat das Judentum gerettet.
Weil er zumindest bei den Ultraorthodoxen zu einem frommen Erwachen geführt habe. Dass ultraorthodoxe Eltern oft 10, 12 Kinder haben, wird manchmal mit dem Holocaust begründet. Jedes Kind sei ein kleiner Sieg über Hitler. Die fast 100-jährige Urgroßmutter von Akiva hat rund 1000 Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel. Montagabend in Dresden. Akiva Weingarten hat hier vor 2 Jahren neben der ungewöhnlichen Gemeinde auch die Besht Yeshiva gegründet.
Ein Yeshiva ist generell ein Lehrhaus, eine Schule, wo Leute sich mit jüdischen Themen beschäftigen. Traditionell waren Yeshivot nur für orthodoxe Männer, Frauen waren ausgeschlossen und man hat sich eigentlich nur mit religiösen Texten beschäftigt. Was wir hier haben, ist eine Art von liberale Yeshiva. Erstmal haben wir Männer und Frauen und wir beschäftigen uns nicht nur mit religiösen Texten, sondern auch mit, also die Leute lernen Deutsch hier und machen ihr Abitur.
Das Haus, in dem heute Abend der religiöse Unterricht stattfindet, liegt auf dem alten Friedhof der evangelischen Matthäuskirche. In dem Haus wohnen auch 6 junge Menschen, die zur jüdischen Kultusgemeinde gehören. Abends um 19:30 beginnt der Unterricht in der Gemeinschaftsküche. David liest einen Text aus der Tora, der Auszug des israelitischen Volkes aus Ägypten, zuerst auf Hebräisch, dann auf Englisch.
This is also the ability to recover from failures.
Danach legt Akiva Weingarten die Tora-Verse aus.
This is from Rabbi Art Green. Basically what he's saying here is the verse tells us that in the second year when they left Egypt.
Auch Shifra Feigen lebt in dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft. Die 26-Jährige hat in der Dresdner Gemeinde selbst schon eine Schabbatfeier geleitet. Undenkbar in der ultraorthodoxen Tradition.
I think that people.
Ich glaube, dass die Leute sich gut aufeinander beziehen können und sie können die Kämpfe und Dramen, die jeder hatte, gut nachvollziehen. Wir können uns gut unterstützen, auch wenn jeder seinen eigenen individuellen Weg geht.
Jede und jeder der Ausgestiegenen kennt die Vorhaltungen der ultrafrommen Gemeinschaften. So auch Shlomo.
Als ich gegangen bin, haben mir meine Familie und Freunde vorgehalten, ich wolle nur meinen Spaß haben. Du willst nur nicht die Regeln beachten und ein schönes Leben führen. Ich denke aber, das leichtere Leben ist das religiöse Leben. Denn dann hast du die genauen Regeln, was du machen darfst und was nicht, an was man glaubt. Wenn ich jetzt morgens aufwache, muss ich immer wieder neu überlegen und entscheiden, was will ich eigentlich? Was sind meine moralischen Werte? Wenn du religiös bist, ist alles genau vorgegeben. Das ist doch das einfachere Leben, wenn für dich alles organisiert wird.
Kinder und Jugendliche wachsen in den ultraorthodoxen Gemeinschaften in einem engen Korsett auf, um möglichst die 365 Verbote und 248 Gebote der Tora einzuhalten.
Alles ist sehr automatisch, man muss nichts überlegen. Es gibt Regeln für alles, es gibt Vorschriften für alles. Alles ist sehr, sehr klar geregelt und für viele Leute ist es auch sehr einfach. Wenn man nicht nachdenken muss, dann ist man zwar in einer Art von Gefängnis, aber es gibt diese Ruhe. Alles ist klar in genauen Details vorgeschrieben, was gemacht werden muss.
Shlomo ist aus diesem religiösen System mit den festen Regeln ausgestiegen.
Am Anfang war es ganz toll. Ich hatte das Gefühl, ein Gefängnis verlassen zu haben. Ich ging auf Partys. Und manchmal habe ich geweint, als ich gesehen habe, wie frei die Menschen sind. Und ich war so glücklich, dass ich diese religiöse Gemeinschaft verlassen habe. Nach einigen Monaten habe ich begriffen, dass das säkulare Leben nicht nur toll ist. Nachdem ich das religiöse System verlassen hatte, musste ich meine ethischen Werte selbst finden. Warum klaue ich nicht, überfalle keinen, bin kein Rassist? Vorher war ich eine Art religiöser Rassist. Jetzt hat mir keiner gesagt, ob ich bestimmte Dinge tun oder nicht tun soll. Ich musste begreifen, dass hier jeder ein Individualist ist.
Das ist wirklich sehr kompliziert, weil wenn alles moralisch ist, was wir hatten, rum eine bestimmte Art von Gott gebunden war und man dieses Glaubenssystem verliert, dann muss man die gesamte Ethik oder alles, was man hat, neu bauen.
Für Menschen, die aus ultraorthodoxen Gruppen aussteigen, beginnt das Leben radikal neu.
Ich hatte nie mit einer Frau gesprochen. Wie soll ich das machen? Wie geht Flirten? Viele Dinge sind für andere ganz normal. Ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. Welche Musik mag ich? Welche Filme? Es war eine harte Zeit. Ich hatte einige Freunde, die ausgestiegen sind und Suizid begangen haben. Und ich habe viel Alkohol getrunken. Drogen genommen.
Es geht viel um eine Identitätsfrage. Weil wenn man dieses gesamte Glaubenssystem verliert, verliert man oft die gesamte Identität. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Das führt oft zu Selbstmord oder Selbstmordgedanken. Ja.
Nach der Schabbatfeier am Freitagabend kommt die Gemeinde zusammen, um gemeinsam zu essen und zu trinken. In der kleinen Küche der ehemaligen Friedhofshalle werden koschere Speisen zubereitet. Vor dem gemeinsamen Essen stimmt Akiva Weingarten noch ein Lied an. Dann soll der Wein entkorkt werden, doch es findet sich kein Korkenzieher. Unkonventionell und wenig feierlich drückt der Rabbiner den Korken mit dem Daumen in die Flasche und schenkt den Gemeindemitgliedern ein. Fast schon ein Symbol, denn hier in der ungewöhnlichen jüdischen Gemeinde läuft vieles improvisiert und etwas anders als in anderen Gemeinden. So rechnet sich die Dresdner Kultusgemeinde auch keine Richtung innerhalb des Judentums zu.
Wir sind einfach, wer wir sind.
Akiva Weingarten bezeichnet sich als liberal-chassidischen Rabbiner. Das klingt in etwa so, als ob in der katholischen Kirche in einer hochliturgischen lateinischen Messe ein schwules Paar getraut würde.
Also Judentum selber ist nicht nur Religion. Es gibt viele Aspekte in Judentum, die nicht mit Religion verbunden sein müssen.
Sagt Weingarten, der jüdische Studien an der Universität Potsdam studiert hat. Dort kam er zum ersten Mal mit dem liberalen Judentum in Kontakt und stellte fest, dass Jüdischsein nicht identisch ist mit Ultraorthodoxie.
Judentum ist mir noch wichtig und ich finde, sich mit den jüdischen Texten zu beschäftigen, Teil von unserer Geschichte ist und wichtig für mich persönlich auch ist.
Judentum ist nicht nur Religion, es ist viel mehr.
Meint auch David Lamberger, der offen sagt, dass er nicht mehr an Gott glauben kann.
Aber wir feiern Schabbat. Ja, ich kam auch zum Gottesdienst, zum Singen.
Und Schifra Feigen ergänzt.
Religion ist keine Verpflichtung mehr, sondern etwas, an dem ich freiwillig teilnehme. Vor allem, dass ich als Frau teilnehmen kann an einem nicht traditionalistischen Gottesdienst, das ist sehr aufregend für mich und ich liebe es. And I love it.